guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 18. Februar 2026. One Billion Rising. 200 Menschen tanzten am 14. Februar in Freiburg gegen patriarchale Gewalt. Sozialgericht zu Leistungskürzungen gegen Geflüchtete. Die Regelung zur Arbeitspflicht ist verfassungswidrig. Gegen Stöcke und Schraubenzieher zum Polizeieinsatz vorm Zähringer Bürgerhaus. Und es braucht mehr Schutz vor Gewalt, sagt die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe zur Obdachlosigkeit von Frauen und Teen-Personen.
Call all Americans of below average intelligence! Power hungry scumbags, apply today!
Etwa 200 große und kleine Menschen kamen am Samstag, den 14. Februar, bei nasskaltem Wetter für einen kraftvollen, empowernden Flashmob auf dem Platz der Alten Synagoge in Freiburg zusammen. Die allermeisten waren Flinterpersonen. Es waren aber alle Gender willkommen. Zunächst gab es eine Ansprache von Frauenhorizonte, die auch das diesjährige One Billion Rising Event wieder organisierten, und das hört ihr jetzt.
On my knees, I pray. I'm not afraid of anymore. I will walk through the door.
Hello. Genau, bevor wir hier offiziell starten, trotzdem schon mal Hallo an euch alle. Toll, dass ihr mit dem Regen hier seid, trotz des Regens und vielleicht wegen des, nein. Es ist ja auch kein schön Wetterthema, warum wir heute hier tanzen. Aber bevor wir offiziell starten, auch mit einer Begrüßung von Sulamit Hamra von der Stadt und kurze Worte von mir und später von Susanne von Wildwasser, gibt es, wie versprochen und angekündigt, ein stilles Warm-up, also ohne Musik, eine Anleitung für alle jene, die den Tanz vielleicht noch nicht so können oder noch mal eine kleine Erinnerung brauchen mit Sarina. Erstmal herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid.
Genau, dann beginnen wir jetzt mit dem kleinen Warm-up. Wir sind Maja und Sarina und ich werde euch die Schritte kurz erklären und Maja wird direkt die Schritte tanzen. Im Hintergrund läuft dann auch leise Musik, aber wir erklären es jetzt erst einmal ohne Musik und danach einmal mit Musik. Genau, also der Tanz ist generell überhaupt nicht schwer. Gleich zu Beginn wollten wir nochmal sagen, es geht nicht darum, dass jetzt die Schritte perfekt sitzen. Es ist einfach so toll, dass ihr da seid. Das ist das Wichtigste. Und ihr könnt einfach auch tanzen, wonach euch ist. Ja? Wenn es irgendeinen Schritt gibt, der euch nicht so liegt, gar nicht schlimm. Genau, dann starten wir direkt. Und es geht los, dass wir alle ganz locker dastehen und die Arme hin und her schwenken. Genau, und dann kommt das Intro. Da singt die Sängerin Walk und wir laufen. Walk, 2, 3, 4, Dance, Rise, Walk, 2, 3, 4, Dance, Rise. Super, das ist so das Intro. Und dann beginnt die erste Strophe. Wir starten mit dem rechten Fuß. Ja? Und wir zählen immer bis 8. Es geht los. Wir starten mit rechts. 1, Klatsch, 2, Klatsch. 1, 2, 3, 4. Genau. Das war's schon. Der nächste Schritt ist ganz ähnlich. Wir starten wieder mit dem rechten Fuß und das ist ein Kreuzschritt. Wir gehen nach rechts. 1, 2, 3, Klatsch. 4, 5, 6, Klatsch. Genau. Dann geht's weiter. Wir starten wieder mit dem rechten Fuß. Wir gehen nach vorne, bücken uns und schnipsen. Zurück und oben schnipsen. Also vor, schnips, zurück. Schnips, vor, schnips, zurück, schnips, genau. Jetzt gibt es noch einen Schritt und dann ist die Strophe schon fertig. Und zwar, wir beginnen wieder mit rechts. 1, 2, 3, Kick, 4, 5 und dann drehen wir uns auf die Seite. Genau. Und dann beginnt wieder die Strophe. Dann tanzen wir wieder die vier Schritte. Genau. Und danach kommt dann der Refrain. Bei dem Refrain ist es so, wir heben die Hände nach oben, denn, und dann gibt es eine ausladende Bewegung mit den Händen, because I love. Ja? Ihr könnt auch einfach nur mit der Hüfte wackeln oder mit den Füßen, ja, ganz frei. Also, denn, because I love, dance because I dream, dance because I had enough, dance to stop the screams. Okay, gut. Dann kommt auch noch ein Freestyle-Part, da bewegt ihr euch einfach, wonach euch ist, ganz frei heraus. Und einen Akzent gibt es noch, das ist nach dem Freestyle-Part gehen wir alle nach unten. Genau, auf die Knie. Und dann gibt es drei Akzente. Die Sängerin singt, we are mothers, we are teachers, we are beautiful creatures. Und ihr könnt euch aussuchen, wann ihr aufstehen wollt. Ja? Ihr könnt euch einen Akzent aussuchen, der euch am meisten zusagt. Und am schönsten ist es natürlich, wenn wir versetzt aufstehen. Aber Maya und ich tanzen eben auf der Bühne. Ihr könnt auch einfach uns anschauen und uns ja, nachtanzen. Ja? Gut, genau. Und dann gibt es noch den einen Part. Das ist immer am Ende des Refrains, Break the Chain. Also wir wollen die Ketten sprengen. Und uns für ein Ende der Gewalt einsetzen. Also Break the Chain ist dann, also einmal so. Und die Arme nach oben. Wir machen die Faust, Break the Chain. Okay, gut. Genau, genau. Und wir drehen uns auch immer mal wieder. Aber genau, es gibt auch verteilt Kolleginnen in Rot, die tanzen auch mit und sind mitten in der Runde, da könnt ihr euch auch an die halten, ja? Okay. Dann, wo ist denn Sulamit? Dann fangen wir offiziell an mit Sulamit Hamra, die euch seitens der Stadt begrüßt. Danke fürs Dasein, Sulamit.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu One Billion Rising. Ich grüße euch aus dem Referat für Chancengerechtigkeit der Stadt Freiburg, auch von Simone und Sabine Burkhardt, die heute beide nicht da sein können. Vielen Dank ans Team von Frauenhorizonte für die tolle Organisation, auch dieses Jahr wieder. Und vor allem ganz herzlichen Dank euch allen hier auf dem Platz der Alten Synagoge, dass ihr hier seid zwischen Fastnachtsferien, Fastnachtsumzügen und Partys und trotz Regen und Wind. One Billion Rising heißt so, weil jede dritte Frau von körperlicher oder sexualisierter Gewalt betroffen ist. Das sind über 1 Milliarde Frauen überall auf der Welt. Auf Englisch 1 Billion. Seit vielen Jahren versammeln sich am 14. Februar weltweit Menschen, um dagegen aufzustehen. Das Signal, das wir dadurch geben, ist wichtiger denn je. Denn wir erleben gerade, wie demokratische Werte und erkämpfte Gleichstellungsrechte in Frage gestellt werden. Dieser Antifeminismus greift uns alle an und er trifft ganz besonders diejenigen, die von dem Stereotyp eines dominant auftretenden weißen heterosexuellen Mannes abweichen. Das schadet uns allen, aber ganz besonders trifft es Frauen, Mädchen, queere Menschen, Migrantinnen und andere marginalisierte Gruppen. Weltweit geschieht das gerade in einem atemberaubenden Tempo und es geschieht auch hier bei uns. Vor wenigen Tagen ist eine Studie zur Lebenssituation, Sicherheit und Belastung im Alltag erschienen, die Lesubia-Studie oder Dunkelfeld-Studie. Das ist eine repräsentative Studie, die zum ersten Mal in Deutschland Daten zu Gewalterfahrungen erhoben hat, unabhängig davon, ob sie angezeigt wurden oder nicht. Damit erlaubt sie Erkenntnisse darüber, wie hoch das Dunkelfeld nicht angezeigter Gewalterfahrungen ist. Den Studienergebnissen zufolge erlebt fast jede sechste Person körperliche Gewalt in der Partnerschaft und nur eine von 20 Gewalttaten wird angezeigt. Das sind 5% der Taten, die nur angezeigt werden. Das macht deutlich, dass es für Betroffene von Gewalt immer noch viel zu viel Mut erfordert, Hilfe zu suchen und viel zu schwer ist, Unterstützung zu finden und gehört zu werden. Deshalb ist es so wichtig, dass das neue Gewalthilfegesetz konsequent umgesetzt wird. Wir müssen ein verlässliches und flächendeckendes Schutzsystem und Netz aufbauen und dafür sorgen, dass alle, die Gewalt erfahren, die Unterstützung erhalten, die sie brauchen. Gewalt ist im Alltag ganz vieler Menschen vorhanden und wird zu oft unsichtbar gemacht oder normalisiert. Das dürfen wir nicht hinnehmen und dafür stehen wir heute auf und tanzen. Und wir laden alle, auch die hier drumherum vielleicht noch dazukommen, einen mitzutanzen, egal ob ihr die Choreografie kennt oder nicht.
Vielen Dank. So, jetzt fangen wir an, denn wir sind ja zum Tanzen da, auch von uns offiziell von Frauenhorizonte gegen sexualisierte Gewalt. Nochmal ein herzliches Willkommen. Es ist so toll, euch hier zu sehen mit diesem Wetter. Es sind wirklich viele gekommen und wir freuen uns jetzt aufs gemeinsame Tanzen. Wir tanzen wie immer die inklusive Version. Wenn jemand die andere Choreo tanzen möchte, sagt uns Bescheid, dann machen wir es vielleicht im zweiten Durchlauf. Wir haben verschiedene Gruppen, die wir gerne begrüßen würden. Wir haben hier zum Beispiel die Tanzgruppen vom der Tanzschule da, herzlich willkommen, toll, dass ihr da seid, dass ihr die Choreo geübt habt. Wir hatten den Tanz auch geübt mit den Frauen in der Lea-Landeserstaufnahmestelle, sind da welche gekommen, auf jeden Fall im Tanztraining waren ungefähr 20 dabei. Wenn ihr hier seid, warm welcome. Und wir wissen, dass Schulklassen immer wieder üben und dann vorhaben zu kommen. Es ist Samstag, es sind Ferien, wir wissen aber, dass es geübt wird im Sportunterricht oder so. Und wenn ihr auch nur zu zweit oder dritt hier seid. Super, vielen Dank, herzlich willkommen. Und alle, jeder Einzelne von euch und jeder Einzelne ist natürlich willkommen. Jetzt tanzen wir, damit ihr nicht ganz verwirrt seid, weil wir drehen uns ja im Tanz. Das ist manchmal auch für uns selber verwirrt, dann rennen wir rum. Wir mit den roten Pullis stehen so eigentlich platziert, hoffentlich, dass ihr immer jemanden sehen solltet, um, wenn ihr wollt, die Tanzschritte einfach nachzumachen. In diesem Sinne, lasst uns tanzen, um ein Zeichen zu setzen gegen Gewalt. Let's dance. Adrenalinausschüttung, die wir jedes Jahr wieder erleben. Ich hoffe, ihr erlebt sie auch ein bisschen, dass man eben gemeinsam ein bisschen was machen kann und zusammen irgendwie doch immer weitermacht, egal wie es manchmal trostlos ist. Vielen Dank, habt es wunderbar. Einen schönen Samstag noch. Schön.
da wart. Tschüss.
Weitere Reden von One Billion Rising 2026 in Freiburg könnt ihr auf rdl.de nachhören.
So shapeless, shameless, on your back, go so, 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 so. I wanna do more than just survive. I wanna be somebody tonight. I wanna be somebody, cause I'm God's lonely man. Oh.
I want a blue sky Cadillac, climb back, back to back, tanked up, manned up, smooth. Love God, but no bound in cage dog, time dog, fist dog, the nights go so, 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 so.
I wanna do more than just survive. I wanna be somebody tonight. I wanna be somebody, cause I'm God's lonely man.
Kürzlich bekannt wurde, hat das Sozialgericht Karlsruhe mit einem Eilbeschluss vom 12. Januar die Leistungskürzungen eines Geflüchteten wegen angeblich unentschuldigten Fehlens bei einem 80-Cent-Job gestoppt. Die Regelung zur Arbeitspflicht im Asylbewerberleistungsgesetz sei verfassungswidrig. Nach Auffassung des Gerichts ist zudem die Streichung des soziokulturellen Existenzminimums verfassungsrechtlich nicht zulässig. Über die Entscheidung haben wir mit Tarek Alaus, dem flüchtlingspolitischen Sprecher von Pro Asyl, gesprochen. Er geht zunächst auf die 80-Cent-Jobs und die Entscheidung des Sozialgerichts ein.
Diese Regelung zur sogenannten Arbeitspflicht ist ganz klar verfassungswidrig. Unserer Meinung nach, es grenzt sogar an Zwangsarbeit. Das haben wir schon ab dem ersten Tag kritisiert. Und ich muss an dieser Stelle sagen, das ist mittlerweile in manchen Kommunen eine gängige Praxis geworden. Wir haben nicht nur den Fall, sondern auch andere Fälle, die wir gerade auch vor Sozialgerichten begleiten. Und wir rechnen mit weiteren Gerichtsbeschlüsse beziehungsweise Urteile. Alle ExpertInnen der Zivilgesellschaft beziehungsweise auch zivilgesellschaftliche Organisationen haben davor gewarnt, dass gerade im Sozialrecht die Rechte und die Grundrechte sogar von geflüchteten Menschen mit Füßen getreten würden. Das ist unserer Meinung nach ein Rechtsbruch mit Ansage. Also es gibt da an dieser Stelle einen Unterschied zwischen einer rechtswidrigen Handlung, die manchmal fehlerhaft passieren könnte. Aber wenn der Fall so klar ist, dann ist das ein Rechtsbruch mit Ansage. Das heißt, manche Behörden wissen ganz genau, dass diese Handlung rechtswidrig ist. Trotzdem treffen sie diese Entscheidung mit der Hoffnung, dass diese Handlung einen Abschreckungsfaktor bei geflüchteten Menschen verursacht. Dafür gibt es aber schon zivilgesellschaftliche Organisationen, die Betroffene unterstützen. Und dafür gibt es auf der anderen Seite, und zum Glück leben wir ja in einem Rechtsstaat, wo Gerichte dann solche Entscheidungen sofort stoppen, und das ist der Fall von Karlsruhe.
Und der Betroffene in diesem Fall, der war jetzt angeblich einmal nicht zum 80-Cent-Job erschienen und ihm wurden danach Leistungen gekürzt, oder?
Genau, bei diesem Fall angeblich soll er unentschuldigt nicht erschienen sein und dann wurden die Leistungen, die sowieso an Existenzminimum grenzen, beziehungsweise im Asylbewerberleistungsgesetz sind, die Leistungssätze sowieso unserer Meinung nach unter des Existenzminimums. Das heißt, da darf man überhaupt keine Sanktionen einordnen und trotzdem wurden Sanktionen eingeordnet in diesem Fall. Und das ist genau auch die Rechtswidrigkeit der Entscheidung in diesem Fall. In Deutschland gibt es eine klare Regelung. Es darf niemand unter des Existenzminimums leben. Und bei dem Fall war es anders. Auch bei anderen Fällen muss ich auch sagen, es wiederholt sich immer wieder in solchen Fällen, dass Sanktionen bei Menschen dazu kommen, dass die Menschen einfach unter Existenzminimum leben müssen. Und da sind die Gerichte einfach oder haben die Gerichte eine klare Meinung. Und zwar jegliche Entscheidung dieser Art wird gestoppt.
Du hast es schon angedeutet, diese 80 Cent Jobs, die ja schon lange im Asylbewerberleistungsgesetz stehen als Möglichkeit, die werden auch meinem Eindruck nach immer häufiger angewandt. Und ich entnehme jetzt deinen Ausführungen, du würdest sagen, diese Jobs sind kein guter Beitrag zur Integration, oder?
Das sind überhaupt kein guter Beitrag zu Integration, sondern eine Integrationsverhinderungsmaßnahme an dieser Stelle. Wir haben die Situation, dass Menschen neu nach Deutschland kommen, die Sprache erwerben müssen und alle einen ursprünglichen Beruf in ihrem Leben ausgeübt haben. Und anstatt die Menschen zu fördern, die Sprache schnell zu erwerben und auf der anderen Seite in ihre Berufe zu arbeiten, was langfristig nachhaltiger sowohl für Deutschland als auch für die betroffenen Personen, haben wir Behörden, die einfach Menschen zum Wald sauber machen checken. Und das wäre für die Behörden viel lieber mit 80 Cent der Stunde. Und das wäre für sie viel lieber, als die Menschen zu unterstützen, im Pflegebereich zum Beispiel zu arbeiten. Wir haben mehrere Fälle, wie gesagt, gesehen in den letzten Jahren. Das sind auch Menschen, die einfach ausgebildet sind in Mangelberufe in Deutschland. Und sie zu unterstützen, in diese Berufe einfach in den Arbeitsmarkt anzukommen, anstatt sie in solche Regelungen, die, wie gesagt, an Zwangsarbeit grenzen, zu schicken, wäre einfach viel besser, sowohl für die Menschen als auch für die gesamte Gesellschaft hier in Deutschland. Hier sehen wir aber eine Haltungsfrage. Die Haltung ist, wir müssen diese Menschen abschrecken, wir müssen eine Botschaft nach außen schicken, die Bedingungen oder Lebensbedingungen für geflüchtete Menschen in Deutschland sind so schlecht, damit keiner nach Deutschland kommt. Da missachtet aber die Politik auf der anderen Seite, dass die Menschen nicht freiwillig nach Deutschland fliehen. Das sind Menschen, die aus Kriegs- und Krisengebiete kommen. Und wenn man einfach schaut, was für diese Menschen und für die Gesellschaft besser wäre, das wäre viel nachhaltiger für diesem Land als solche sinnlosen Regelungen, die man einordnet.
Du hast schon darüber gesprochen, das Bundesverfassungsgericht hat schon mehrfach ausgeführt, dass Leistungskürzungen unter das Existenzminimum verfassungswidrig sind und auch, dass die Menschenwürde aus migrationspolitischen Erwägungen heraus nicht relativierbar ist. Insofern ist die Ausführung des Sozialgerichts Karlsruhe, dass die Streichung des soziokulturellen Existenzminimums in diesem Fall verfassungsrechtlich nicht zulässig ist, eigentlich wenig erstaunlich. Welche Bedeutung hat diese Entscheidung des Sozialgerichts jetzt für die Praxis?
Natürlich ist das eine sehr wichtige Entscheidung. Wir müssen aber an dieser Stelle schon zwischen zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, das Sozialgericht hat es entschieden und nicht das Verfassungsgericht. Wir brauchen, um eine Regelung als komplett verfassungswidrig einzustufen in Deutschland, die Entscheidung des Verfassungsgerichtes. Dazu brauchen wir aber solche Entscheidungen von Sozialgerichten oder von den ersten Instanz an erster Stelle, damit das Verfassungsgericht irgendwann durch eine Anforderung von einem ersten Instanz dann tätig wird. Da hilft einfach diese Entscheidung und da hilft es uns auch bei anderen Verfahren, die wir gerade, wo wir gerade Betroffene unterstützen, auch ähnliche Entscheidungen zu treffen. Wichtig aber auch zu sagen, das war eine Eilentscheidung zum Stopp einer rechtswidrigen Sanktion und zwar die Streichung der Leistungen. Deswegen ist das eine Eilentscheidung. In der Hauptsache wurde noch nicht entschieden, aber meistens kommen zu in der aller höchste Wahrscheinlichkeit kommt die Entscheidung in der Hauptsache, ähnlich wie beim Eilentscheidung. Und deswegen sehe ich einfach diese Entscheidung als einen sehr wichtigen Baustein in dem Weg, einfach diese Entscheidung vom Verfassungsgericht als eine verfassungswidrige Regelung einzustufen.
Heißt, wenn die Entscheidung dann auch erwartbar so im Hauptsacheverfahren fällt, dann habt ihr schon die Hoffnung, dass diese Entscheidung auch von höheren Gerichten bestätigt wird.
Ja, natürlich. Man muss aber auch durch viele Einzelfälle diese Entscheidung auch anstreben. Dafür unterstützen wir auch mehrere Verfahren, die auch ähnlich oder mit ähnlichem Fallkonstellation, und zwar mit der Regelung Zwang zum 80-Cent-Job und auf der anderen Seite Sanktionen. Da haben wir, wie gesagt, das ist nicht der einzige Einzelfall, den wir haben, sondern solche Regelung wird einfach immer mehr von den Behörden in den Kommunen angenommen. Und da hilft es auf jeden Fall, solche Gerichtsentscheidungen zu haben. Ob im Eilverfahren oder in der Hauptsache, macht es keinen großen Unterschied, weil, wie gesagt, die allermeisten Entscheidungen wurden bestätigt.
Gibt es von Pro Asyl nun Tipps für Geflüchtete, die wegen der Nichtteilnahme an 80-Cent-Jobs Leistungen gekürzt bekommen haben?
Also wir sagen ganz klar, wenn rechtswidrige Sanktionen kommen, dann sind zivilgesellschaftliche Organisationen da, um Grundrechte von Menschen zu schützen und diese Menschen in ihrer Gerichtsverfahren zu unterstützen.
Dann abschließend noch mal ein bisschen zusammengefasst. Denkt ihr, dass die Entscheidung des Karlsruher Sozialgerichts, die Eilentscheidung, dann auch später tatsächlich eine Wirkung über den Einzelfall hinaus entwickeln kann?
Wir sind davon überzeugt, dass die Regelung eine rechtswidrige Regelung ist und dass Gerichtsentscheidungen, ob jetzt die Entscheidung von Karlsruhe als auch weitere Entscheidungen, wo wir auch Geflüchtete unterstützen, auf jeden Fall dazu bringen, dass das Verfassungsgericht wahrscheinlich irgendwann sich zu dieser Debatte beteiligt.
Wie kürzlich bekannt wurde, hat das Sozialgericht Karlsruhe mit einem Eilentscheid vom 12. Januar die Leistungskürzung eines Geflüchteten wegen angeblich unentschuldigen Fehlens bei einem 80-Cent-Job gestoppt. Die Regelung zur Arbeitspflicht im Asylüberleistungsgesetz sei verfassungswidrig. Nach Auffassung des Gerichts ist zudem die Streichung des soziokulturellen Existenzminimums verfassungsrechtlich nicht zulässig. Über diese Eilentscheidung haben wir mit Tarek Al-Aus, dem flüchtlingspolitischen Sprecher von Pro Asyl, gesprochen.
Ich hab einen Job, ich hab Haus und Fahrt und gar keinen Bock. Ich zieh Espresso pur, als wär's Kokain. Mein Chef auf Ibiza am Steuer hinterzieht. Du willst schneller, weiter, höher, aber ich will noch ein. Scheiß aus Cash, was ich will, ist mit Zeit. Montagmorgen, ich lock mich ein. Herr Doktor, gib mir Krankenschein.
Ich hab keinen Bock, so gar keinen Bock. Ich hab keinen Bock, so gar keinen Bock. Ich hab keinen Bock, so gar keinen Bock. Ich hab keinen Bock auf meinen Job.
bin seit der ersten Klasse schon urlaubsfrei. Ich bück mich hoch, frag mich für wen. Wenn Chef mich anruft, hat er sich wohl verwählt. Aber bitte, bitte gib mir was vom Bonus ab. Geld macht nur Probleme, nimm dir deine kurz ab. Vielen Dank, grüß mir das System. Dann kann ich heute früher nach Hause gehen.
Ich hab keinen Bock. Sogar keinen Bock. Ich hab keinen Bock. Sogar keinen Bock.
Die Vielfalt, die es inzwischen gibt im Demonstrationsgeschehen, das ist die Stärke, die wir als Zivilgesellschaft gerade aufweisen, so der Bundestagsabgeordnete Vinzenz Glaser von der Partei Die Linke, der immer wieder als parlamentarischer Beobachter bei Demonstrationen und anderen Protestaktionen anzutreffen ist. Ganz besonders bei solchen, bei denen es unter Umständen brenzlig werden kann. Im folgenden Interview mit Radio Dreieckland äußert er sich zu seiner Rolle als Beobachter zwischen der parlamentarischen und der außerparlamentarischen Opposition und dazu, wie er das Geschehen um den Wahlkampfauftakt der AfD in Freiburg am 11. Februar wahrgenommen hat. Aktivisten hatten versucht, die Veranstaltung im Bürgerhaus mit Sitzblockaden an den Zufahrten zu stören. Dabei kam es stellenweise zum Einsatz von Pfefferspray sowie zu Festnahmen und gezielten Personenkontrollen. Über die Protestaktion, das Protestgeschehen und das Vorgehen der Polizei sprachen wir wenige Tage nach den Ereignissen.
Am vergangenen Mittwoch, dem 11. Februar, fand im Bürgerhaus Zähringen in Freiburg die Wahlkampfauftaktveranstaltung der AfD für den Landtag statt. Dabei kam es über den Demonstrationszug aus der Innenstadt hinaus zu Störaktionen von Seiten antifaschistischer Aktivisti. Als parlamentarischer Beobachter der Linken habe ich jetzt hier im Studio zu Gast Vinzenz Glaser, der am 11. Februar auch in Freiburg mit dabei war. Du bist bei solchen Ereignissen ja regelmäßig zugegen in deiner Funktion als Beobachter. Zunächst einmal, was für eine Rolle spielst du denn als Vertreter der parlamentarischen Opposition?
Ja, moin und vielen Dank erstmal für die Einladung. Als parlamentarischer Beobachter beziehe ich mich auf Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes. Entschuldigung für so viel Juristerei gleich zu Anfang. Das ist einfach ein Gesetzespassus, der festlegt, was ist ein freies Mandat. Ja, als Abgeordneter des Deutschen Bundestags bin ich nur meinem Gewissen unterworfen und nicht an anderweitige Weisungen in direkter Art gebunden. Und daraus schlussfolgere ich oder leite das Recht ab, mich eigenständig zu informieren, mir Informationen zu beschaffen und das eben auch durch Anwesenheit bei Demonstrationen. Abgeordnete haben eben so ein parlamentarisches Frage- und Auskunftsrecht gegenüber der Regierung. Und um dieses Auskunftsrecht effektiv wahrnehmen zu können, dürfen sie sich ein eigenes Bild von dem staatlichen Handeln machen. Und darunter verstehe ich eben auch bei Demonstrationen, gerade dort, wo ich vermute, dass es vielleicht etwas haariger, in Anführungszeichen, zugehen wird, dass ich mich da aufhalte, mir ein eigenes Bild mache und das dann auch abgleiche mit dem, was in der Presse vielleicht im Nachgang berichtet wird. Und dafür ist der 11. Februar in Freiburg ein sehr gutes Beispiel, weil ich da zu ganz anderen Schlüssen gekommen bin oder andere Erfahrungen gemacht habe, als das, was zunächst von einem Großteil der Presse berichtet wurde.
Wo siehst du denn da jetzt zurzeit, also knapp eine Woche nach den Ereignissen, so die eklatantesten Unterschiede zwischen Berichterstattung und dem, was du gesehen hast?
Schon am Abend des 11. Februar kamen die ersten Berichte online, in der Badischen Zeitung, auch im SWR, wo scheinbar mit Bezug auf Polizeiberichterstattung mitgeteilt wurde, es hätten bewaffnete Gruppen von Demonstrierenden, vermummte bewaffnete Gruppen, Durchbruchsversuche unternommen und das wurde so geframed, als sei es da irgendwie zu Gewalttaten gekommen oder Gewalt wurde zumindest angedroht von Demonstrierenden. Das habe ich da rausgelesen und das soll sich zugetragen haben, Ecke Wackerstraße, Lameystraße, ab gegen 17:30 Uhr. Und ja, ich war zu diesem Zeitpunkt genau dort vor Ort, um mir eben ein Bild über die Lage zu verschaffen, Nähe des Zähringer Bürgerhauses. Ich habe also diese in Frage kommenden Gruppen wahrgenommen. Das waren so meiner Wahrnehmung nach so bis zu 150 Personen, die scheinbar so von hinter dem Zähringer Bürgerhaus, also von den Bahngleisen kommend, sich dahin bewegt haben in einem ja irgendwie sportlichen Lauftempo. Sie haben dabei Parolen skandiert, wirkten zu jeder Zeit für mich friedlich, aber entschlossen und haben sich letztlich vor eine Polizeiabsperrung gestellt und dann hingesetzt. Diese Bewaffnung, die habe ich zu keinem Zeitpunkt wahrgenommen. Wenn davon gesprochen wird, Personen seien mit angespitzten Stöcken und Schraubenziehern bewaffnet gewesen, das hat der Polizeipressesprecher dann auch nochmal bestätigt, dass er bei dieser Feststellung bleibt oder bei dieser Erfahrung, dann kann ich dem nur widersprechen. Also ich habe friedlich demonstrierende Menschen gesehen, die natürlich bewusst Aktionen des zivilen Ungehorsams ausgeübt haben und dabei auch entschlossen waren, die sicher zum Ziel hatten, die Zufahrt zu dem Veranstaltungsgelände zu blockieren. Das ist auch in Teilen gelungen, würde ich sagen. Darüber hinaus eben diese Bewaffnung kann ich einfach nicht bestätigen. Ich halte das für eine Falschmeldung.
Das ist etwas, was sich meinem Eindruck nach eigentlich wiederholt. Also hast du da jemals eine Situation mitbekommen, wo noch eine andere Art der Bewaffnung irgendwie in den Raum gestellt worden ist, außer jetzt vielleicht Farbbeutel?
Ja, manchmal bei Aktionen zivilen Ungehorsams geht es dann um sogenannte Defensivbewaffnung. Da wird dann ein Strohsack oder ein Visier, mit dem man mögliche Pfefferspraystöße abwehren möchte, wird dann als sogenannte Defensivbewaffnung ausgelegt. Auch das ist mitunter ein Thema und ich finde, da kann man sich durchaus darüber streiten, ob Bewaffnung da der richtige Tonus ist, um auszudrücken, dass Menschen sich eigentlich vor übermäßiger Polizeigewalt schützen möchten.
Du warst bei der Lamai-Straße, Wackerstraße vor Ort, also gerade bei dieser Blockade am nördlichen Zugang sozusagen zur AfD-Veranstaltung und bist dort selbst auch in eine Handgreiflichkeit geraten. Das sprechen wir jetzt deshalb an, weil das auch relativ viele Leute um dich herum mitbekommen haben. Kannst du uns ganz kurz etwas zu der Situation sagen, was da passiert ist?
Da habe ich eben nur mitbekommen, dass so hin und her geschubst wurde, also dass vor allem PolizistInnen, Demonstrierende, die nah an der Absperrung standen, zurück in die Menge versucht hat zu schubsen. Da habe ich mich in einem Moment so quasi so ein bisschen zwischen die beiden Menschengruppen gestellt, weil ich mir auch von dieser parlamentarischen Beobachtung erhoffe, dadurch, dass ersichtlich ist, durch meine Weste, auf der eben fetter Aufdruck ist und so weiter, Situationen auch zu deeskalieren. Das heißt nicht, dass ich mich als neutral irgendwie empfinde oder sowas, aber ich erhoffe mir einfach davon, eine kurze Ruhe auch mal in Situationen reinzubringen, die ja vielleicht auch unnötig aufgeheizt ist. Ich habe mich da also dann auch zu erkennen gegeben, meinen Abgeordnetenausweis einem Polizisten gezeigt. Der hat mir dann aus seiner Sicht erklärt, wieso es jetzt zu dieser Androhung von Pfefferspray-Einsatz gekommen ist, nämlich ein vermeintliches Überwinden wollen, durchbrechen wollen der Barriere von Seiten der Demonstrierenden.
Eine andere Situation, in der du jetzt selbst eben an jener besagten Ecke Lamai-Straße, Wackerstraße involviert warst, da ging es um zwei Personen, die da rausgezogen worden sind von der Kriminalpolizei. Meinem Eindruck nach war das gezielt. Was ist da passiert und vielleicht davon auch ausgehend, wie würdest du denn den Einsatz der Polizei generell bewerten, einschätzen im Vergleich zu anderen Veranstaltungen in dieser Art? Hast du das Gefühl, die sind da ein bisschen über ihre Befugnisse auch hinausgegangen, gerade was vielleicht so Personenkontrollen angeht?
Mhm. Genau, zäumen wir das Pferd mal von hinten auf. Also mein Gesamteindruck, der sich mir dargestellt hat, eigentlich für Freiburger Demo-Geschehen unüblich, dass die Polizei alles aufgeboten hat, was so geht. Von Drohnen in der Luft über Polizeipferde, eben behelmte PolizistInnen, die stets so wirkten, als wären sie jederzeit bereit, irgendwie auch mal den Schlagstock zu zücken und draufzuschlagen. Es wurde also insgesamt ein bedrohliches Szenario aufgebaut und das kann natürlich der Einschüchterung dienen und dann wurden ja auch direkt zu Beginn des Protestgeschehens an der Veranstaltungshalle Personen festgenommen. Darauf wurde ich hingewiesen von Demonstrierenden. Ich habe dann versucht zu erfragen, was den Personen vorgeworfen wird. Da hieß es, es geht vor allem um Vermummung und dass die Personen eben auf die Forderung, Tücher herunterzunehmen, das nicht gemacht haben. Da waren gleich 4 Personen irgendwie zeitweise festgenommen. Ich habe dann im Verlauf des Demonstrationsgeschehens am Zähringer Bürgerhaus festgestellt, dass auch die Kripo mit nicht wenigen Personen vor Ort ist und eben immer in Kontakt mit anderen Beamten auch gezielt dann wohl Ausschau gehalten hat nach Menschen in der Demomenge. Und dieser Eindruck hat sich dann bestätigt, als die Masse der Demonstrierenden langsam dann so abgeflossen ist, nachdem die AfD-Veranstaltung begonnen hatte, das heißt, es war dann so 20.30 Uhr etwa, dass da eben ganz gezielt Personen festgesetzt wurden. Da wurden Identitätsfeststellungen dann durchgeführt und mitunter den Personen aber auch nicht in direkter Weise gesagt, was eigentlich die Vorwürfe sind, also weshalb man sie festhält. Und da habe ich dann da, wo es mir möglich war, versucht auch zu intervenieren in die Richtung, dass ich gesagt habe, ja, teilen Sie das bitte mit. Also was ist der Tatvorwurf, um was geht's hier? Und genau, in einem Moment konnte ich dann auch eben mitbekommen, dass einer Person gesagt wurde, ja, sie sei eben aufgefallen bei einem ähnlichen Demonstrationsgeschehen, was irgendwie ein Jahr zurückliegt und jetzt eben da gesehen wurde und hiermit die Identität festgestellt ist und jetzt Post von der Staatsanwaltschaft wohl zu erwarten ist oder von der Polizei. Wir sehen also, dass die Kriminalpolizei dieses Demonstrationsgeschehen auch zum Anlass genommen hat, gezielt nach Personen Ausschau zu halten, die vermeintlich an irgendwelchen Delikten der Vergangenheit teilgenommen haben.
In dem Zusammenhang ist mir noch eine Szene aufgefallen, weil ich dann auch in der Nähe stand. Du hast dich dann länger noch mit der Kommissarin ja unterhalten, beziehungsweise hast mit der Kommissarin da diskutiert über das, was da gerade passiert, und da ist mir aufgefallen, da gab es einen Moment, wo sie dich sehr lange durchdringend angeschaut hat. Und da hätte mich jetzt wahnsinnig interessiert, was du ihr da davor gesagt hast. Mhm. Oder was da vielleicht der Inhalt des Gesprächs war, insofern es möglich ist, das wiederzugeben.
Genau, nachdem ich und ein Mitarbeiter von mir eine Zeit lang quasi ganz nah an dieser Identitätsfeststellung daneben standen, wurde ich auch zuerst aufgefordert, mich da eben wegzubewegen. Als ich das nicht getan habe, eben gefragt, was hier eigentlich so mein Auftrag sei, so ungefähr. Ich habe dann das so ausgeführt, wie jetzt hier auch im Interview, was eigentlich der Sinn und Zweck so einer parlamentarischen Beobachtung ist. Und dass es mir nicht darum geht, Polizei pauschal zu verurteilen oder den Einsatz als solchen, sondern dass ich mir einfach Notizen darüber mache, dass ich darüber berichten werde, was hier passiert ist und dass das in meinen Rechten sozusagen festgeschrieben ist und dass ich das auch als meine Pflicht sehe. Ja, und darauf folgt dieser eisige Blick und ein langes Schweigen. Die Deutung dessen überlasse ich jetzt jedem und jeder selbst, aber klar ist natürlich, dass ich mich mit so einer parlamentarischen Beobachtung nicht nur beliebt mache, darum geht es mir aber auch nicht, sondern es geht mir darum, letztlich zur Aufklärung beizutragen und etwas Klarheit und Licht ins Dunkel zu bringen, wo vielleicht auch Medien dann etwas vorschnell Polizeiberichte übernehmen, die sich mitunter dann auch als gar nicht so wahr herausstellen.
Wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft schauen, wir stehen, du hast es gerade gesagt, ungefähr bei 20% Zustimmung für die AfD jetzt in Baden-Württemberg. Ist denn die Mitte der Gesellschaft oder sagen wir mal diejenigen, die vielleicht gerade dabei sind, zu Erstwählerinnen dieser Partei zu werden, mit Blick auf diese Mitte, wie anschlussfähig sind denn solche, ja, immer eher aus dem linken Spektrum kommenden aktivistischen Protestformen? Müssen die vielleicht irgendwie ein bisschen mehr auf die Mitte der Gesellschaft zugehen? Gibt es da vielleicht Dinge oder Vorgehensweisen, die du innerhalb von Organisationsstrukturen, wie ich sage jetzt mal, widersetzen oder da kritisieren würdest?
Ich glaube, die Vielfalt, die es inzwischen gibt am Demonstrationsgeschehen, das ist die Stärke, die wir als Zivilgesellschaft gerade aufweisen. Und der 11. Februar in Freiburg hat es eigentlich sehr schön veranschaulicht, angefangen von den Omas gegen Rechts und der VVN-BDA bis hin zu jungen Studigruppen und Jugendlichen, die vielleicht das erste Mal auf einem großen Protest waren, waren da verschiedenste Personengruppen, verschiedenste Menschen vertreten, einmal altersmäßig, aber schon auch, würde ich sagen, in einem politischen Spektrum von sehr weit links bis hinein in die sogenannte bürgerliche Mitte, auch wenn ich mit diesem Begriff nicht viel anfangen kann. Und ich denke, es braucht eben beides. Es braucht natürlich Aktivismus und auch gezielte Grenzüberschreitungen vielleicht an manchen Stellen, um etwas zu verhindern. Und es braucht ebenso den eher in Anführungszeichen bürgerlichen Protest mit Schilder malen und Musik abspielen und sich einen Button anheften und auch alles dazwischen. Und ich glaube, unsere Stärke ist es, das eben nicht gegeneinander auszuspielen, sondern die Vielfalt dessen hochzuhalten und füreinander einzustehen.
Dann würde ich an der Stelle mich bei dir bedanken für das Interview zum 11. Februar in Freiburg zu der AfD-Störaktion. Bei uns im Studio saß heute am Montag, dem 16. Februar, für die Aufzeichnung Vinzenz Glaser, parlamentarischer Beobachter der Linken.
Danke.
Gewalt gehört für viele wohnungslose Frauen zum Alltag, auf der Straße, in Notunterkünften und oft auch im privaten Umfeld. Mit einer letzte Woche veröffentlichten Dunkelfeld-Studie liegen nach Jahren wieder umfassende Daten mit alarmierenden Erkenntnissen zur Gewaltbetroffenheit in Deutschland vor. Gleichzeitig tauchen wohnungslose Frauen, Männer und TIN-Personen ohne festen Wohnsitz in der Studie gar nicht auf. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe führt seit Jahren ein Pressemonitoring zu Gewalttaten gegen wohnungslose Menschen durch. Was die BAG Wohnungslosenhilfe dabei dokumentiert, ist erschreckend, jedoch nur die Spitze des Eisbergs. Wohnungslose Menschen erleben strukturelle, physische, psychische und sexualisierte Gewalt. Auf der Straße, in Notunterkünften oder in prekären Wohnsituationen. Besonders gefährdet sind dabei wohnungslose Frauen und TIN-Personen. Wie unzureichend deren Schutz bislang ist und was politisch dringend passieren müsste, darüber sprachen wir mit Frau Gersch von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe.
Frau Gersch, fangen wir damit an. Wie verbreitet ist denn Gewalt gegen wohnungslose Frauen und trans-, inter- und non-binäre Personen nach Ihren Erkenntnissen?
Das Problem ist, dass genaue Zahlen nicht bekannt sind und auch nur sehr schwer zu erheben sind. Das liegt unter anderem daran, dass Scham und Angst häufig Gründe sind, sich nicht zu melden. Aber auch die Normalisierung von Gewalt im Leben von Frauen, von Trans-Interpersonen ist auch häufig im Falle von psychischer Gewalt nicht als solche durch die betroffenen Personen wahrzunehmen. Wir haben eine Erhebung unter Fachkräften durchgeführt und ca. 80% der wohnungslosen Frauen, die durch die Fachkräfte der Wohnungsnotfallhilfe befragt wurden, haben berichtet, schon einmal Gewalt erlebt zu haben. Diese wird allerdings häufig verdrängt, sodass Fachkräfte diese Gewalterfahrung erst später bewusst wird.
Haben Sie Ideen, warum wohnungslose Frauen, aber auch transinter und nicht-binäre Personen einem höheren Risiko ausgesetzt sind als wohnungslose männliche oder männlich gelesene Personen?
Pauschal ist immer eine etwas schwierige Sache, dazu eine Aussage zu treffen, da es sich selbstverständlich immer um sehr individuelle Lebenslagen handelt. Was wir allerdings häufig wahrnehmen, ist, dass durchaus durch verdeckte Wohnungslosigkeit und Abhängigkeiten eine besondere Vulnerabilität besteht. Man muss dazu aber natürlich trotzdem sagen, dass auch wohnungslose Männer viel Gewalt erleben. Oftmals findet diese nur in anderen Lebensumständen statt.
Welche Rolle spielen Ihrer Ansicht nach Abhängigkeiten, beispielsweise von Partnerinnen, VermieterInnen, Betreiberinnen von Unterkünften bei der Gewalt gegen Frauen und Transpersonen?
Eine sehr große, wir wissen grundsätzlich, dass Frauen häufig oder auch queere Personen durchaus Scham und Angst vor Übergriffen, gemischtgeschlechtliche, ordnungsrechtliche Notunterkünfte oder Hilfeangebote meiden. Und diese entscheiden sich dann häufig für verdeckte Wohnungslosigkeit, also für das Unterkommen bei Partnern, bei Bekannten etc. Das geht allerdings sehr häufig mit gewaltgeprägten Abhängigkeitsverhältnissen einher, unter anderem sexuelle Ausbeutung, sexualisierte Gewalt und weitere Konflikte. Die Wohnungslosigkeit von Frauen ist dadurch unsichtbar, was ein hauptsächliches Problem ist, da sie nicht durchs Hilfeangebot erreicht werden können. Und auch der Weg zu Gelegenheits- oder Zwangsprostitution kann hier sehr fließend sein. Diese Bewältigungsstrategie von verdeckter Wohnungslosigkeit ist ambivalent zu bewerten, weil es natürlich auch eine bewusste Entscheidung für die eigenen Selbsthilfekräfte ist, allerdings auch häufig dazu führt, dass die Personen in prekären Situationen verbleiben und nur sehr schwer durch Hilfeangebote erreicht werden können.
Genau, und wenn dann diese Menschen Gewalt erfahren haben, gibt es irgendeine Idee, ob sich diese Gewalterfahrungen auf die Chancen auswirken, jemals wieder eine eigene Wohnung zu bekommen?
Auch das kann man natürlich allgemein nur schwer beantworten, da ja jede Person anders mit diesen Gewalterfahrungen umgeht. Wir stehen hier aber vor einem sehr, sehr komplexen Problem. Personen, die zum Beispiel ihre Wohnung, die sie mit ihrem Ex-Partner bewohnt haben, der vielleicht auch gewalttätig war, verlassen möchten, kommen häufig nicht aus den Mietverträgen raus und können angesichts fehlender ökonomischer Mittel oder der Übernahme der Mietkosten durch Jobcenter keine neue Wohnung anmieten. Das ist ein unglaublich strukturelles Problem. Bezahlbare Wohnungen sind knapp und gerade bei Gewalterfahrungen sind Frauenhäuser natürlich eine gute Ansprechstelle, aber die Aufenthaltsdauer in Frauenhäusern ist angesichts des fehlenden bezahlbaren Wohnraums immer länger und länger und die Plätze bleiben länger belegt und dadurch werden sie immer knapper für Personen, die vielleicht mal hineinkommen.
Weil Sie gerade Frauenhäuser ansprechen, wie zugänglich sind denn Schutzplätze, Frauenhäuser und spezialisierte Angebote gerade für wohnungslose Frauen, aber auch transinter und nicht-binäre Personen?
Es gibt da starke Hürden, muss man ehrlich sagen. Hürden liegen da zum Beispiel darin, dass es keinen Zugang bei Drogengebrauch oder psychischen Erkrankungen zu Frauenhäusern gibt. Das ist ein großes Problem, das sicherlich nicht wenige Personen betrifft, aber allgemein, ich meine, dazu wurden ja auch vor kurzem Zahlen veröffentlicht. Es ist leider Gottes keine Neuigkeit, dass es viel zu wenige Frauenhausplätze gibt.
Was ist da das größte Defizit? Haben Sie da gerade irgendeine Zahl im Kopf?
Das größte, aus dem Stegreif kann ich Ihnen da jetzt leider Gottes keine Zahl sagen. Es gab da allerdings vor kurzem eine veröffentlichte Studie, wo klargestellt wurde, dass, lassen Sie mich über den Daumen peilen, auf jeden Fall mindestens doppelt so viele, ich meine sogar, es waren mehr Plätze in Frauenhäusern benötigt werden. Und hier sind natürlich personelle und finanzielle Ausstattung und konzeptionelle Hürden ein großes Problem. Es fehlt an Finanzierung. Und auch der Einkommens- oder Sozialleistungsbezug zur Finanzierung des Schutzplatzes ist manchmal ein Problem, dass jedoch mit dem Rechtsanspruch auf kostenfreien Schutzplatz nach dem Gewalthilfegesetz ab 2032 verbessert werden soll.
Das ist noch lange hin. Und wie sieht es eigentlich für wohnungslose, transinter und nicht-binäre Personen aus? Gibt es da irgendwelche Strukturen, wenn es schon an den Strukturen für die Frauen fehlt?
Es gibt Strukturen, allerdings handelt es sich hierbei häufig um vereinzelte Projekte, die nicht die Breite, die es eigentlich braucht, abdeckt. Und wir sehen da natürlich auch eine klare Schwerpunktsetzung. Im ländlichen Bereich ist das Angebot weniger breit. Unterstützungsangebote für queere Personen gibt es da häufiger in den Großstädten. Im frauenspezifischen Bereich sind einige Einrichtungen auch zum Beispiel für Transfrauen geöffnet. Aber man kann nicht allgemein davon sprechen, dass wir eine ausreichend breite Versorgung haben.
Muss sich strukturell etwas ändern, damit Gewaltprävention in der Wohnungslosenhilfe nicht die Ausnahme bleibt, sondern ganz gezielt angewendet wird?
Definitiv. Es gibt dort auf jeden Fall nicht nur Nachbesserungsmöglichkeiten, sondern auch wirkliche Bedarfe. Es braucht auf jeden Fall mehr frauenspezifische Einrichtungen und Angebote. Allerdings auch, wenn wir allgemein sprechen und nicht nur im Blick auf Gewalt gegen Frauen oder queere Personen sprechen, braucht es auch Fortbildung und Wissen um traumasensible Hilfen, aber auch spezifisch für diese Zielgruppe auch Fortbildung und Wissen zu geschlechtsspezifischer Gewalt. Und es benötigt einrichtungsbezogene Gewaltschutzkonzepte, um den Gewaltschutz zu fördern.
Jetzt schauen wir nochmal in die Unterkünfte. Kritikerinnen sagen, dass auch die Träger von solchen Unterkünften Gewalt in ihren Unterkünften viel zu lange als bloße Einzelfälle behandelt haben, anstatt als ein strukturelles Problem. Trifft dieser Vorwurf Ihrer Ansicht nach zu überhaupt?
Das können wir in dieser Form nicht beurteilen. Dafür sind wir die falsche Instanz. Es braucht aber strukturelle Änderungen, das kann man ganz klar sagen. Und dafür auch die finanziellen Ressourcen. Und ein wichtiger Schritt, was ich ja gerade auch schon angesprochen hatte, sind dafür Gewaltschutzkonzepte, aber auch der Gewaltschutz in Form von baulichen Veränderungen, wie zum Beispiel ausreichend Beleuchtung und abschließbare sanitäre Anlagen.
Eingangs habe ich ja die Dunkelfeld-Studie erwähnt, die letzte Woche vorgestellt wurde, in der wohnungslose Menschen gar nicht vorkommen. Was sagt es über den Stellenwert von wohnungslosen Menschen, wenn deren Belange in einer sich als ja repräsentativ bezeichnenden Studie völlig ausgeklammert werden?
Man muss das natürlich immer ein bisschen differenziert betrachten und Annahmen über den Stellenwert erscheinen mir hier an der Stelle immer ein bisschen zu viel anzunehmen, was man vielleicht an der Stelle nicht unterstellen sollte. Was vollkommen klar ist, ist, dass es viel mehr Beachtung für das Thema braucht und auch eine viel stärkere Sensibilität dafür, dass es sich nicht nur um ein kleines Phänomen handelt, was im Zweifelsfall nicht erfasst wird. Man muss aber natürlich auch sagen, dass wohnungslose Menschen eine methodisch schwer zu erfassende Gruppe sind, wenn es um repräsentative Zufallsstichproben geht. Das heißt aber natürlich nicht, dass man da dann den Blick von abwenden sollte, sondern es wäre wichtig, zukünftig diese blinden Flecken dann methodisch anders auszuleuchten, um auch diese Gruppe zu erfassen.
Ja, das führt mich jetzt zu meiner abschließenden Frage. Hat die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe Forderungen, die sie an die Politik, aber vielleicht auch an die Gesellschaft als solche richtet?
Auf jeden Fall. Und ich würde es einfach mal ein bisschen differenziert aufziehen, denn natürlich, wir haben uns ja in diesem Interview größtenteils auf Frauen bezogen und da gerade auf Frauen und auch queere Personen. Und hier haben wir natürlich wirklich noch Bedarfe, die nachgebessert werden müssen. Es braucht bundesweit mehr frauenspezifische Angebote der Wohnungsnotfallhilfe. Und es braucht auch eine Öffnung der Frauenhäuser, auch für Drogengebrauchende und psychisch erkrankte Frauen und ebenfalls auch queere Personen. Frauen, familiengerechte Sozial- und Wohnungspolitik muss auf der politischen Agenda weit nach oben gesetzt werden. Hier besteht Nachbesserungsbedarf. Und es ist auch wichtig, eine frauengerechte Stadtentwicklungspolitik weiter voranzutreiben. Das heißt, wohnungsnahe Erwerbsarbeitsplätze und ein Wohnumfeld mit Schulen, Einkaufs-, Weiterbildungs- und Erholungsmöglichkeiten. Und um den spezifischen Missstand der Wohnungslosigkeit zu lösen, benötigt es auch Wohnungskontingente für wohnungslose Frauen, auch mit Kindern und für Familien mit Anbindung an die kommunalen Versorgungsstrukturen. Allerdings ist es natürlich nicht nur so, dass Gewalt nur Frauen und queere Personen betrifft. Es betrifft viele Personen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind. Und auch hier braucht es Anpassungen, die ganz allgemein so gesprochen ganz wichtig sind. Beispielsweise, dass das Merkmal Wohnungslosigkeit ins allgemeine Gleichbehandlungsgesetz aufgenommen werden müsste.
Was würde dann die Folge sein, wenn es aufgenommen werden würde?
dass Diskriminierung vernünftig geahndet werden kann. Das ist etwas, was aktuell sehr schwer ist, da dieses soziale Merkmal nicht fest oder nicht als Diskriminierungsgrundlage gesetzlich festgelegt ist. Und somit ist zum Beispiel auch eine Diskriminierung am Wohnungsmarkt aufgrund von bestehender Wohnungslosigkeit, da ist kaum gegen vorzugehen. Das wäre etwas, was sich auf jeden Fall ändern müsste, um die Situation Wohnungslosigkeit und damit auch das Risiko von Gewalt stark zu senken. Wäre zusätzlich halt noch notwendig, dass Gewalterfahrungen, die häufig nicht am Sicherheitspersonal aufgrund von mangelndem Vertrauen gemeldet werden, dass sich da ein bestimmter Vertrauensumbruch auch ergibt, indem Sicherheitskräfte wie Polizei, Security etc. geschult werden, um Ausgrenzsituationen zu verhindern.
Das sagt Frau Gersch zur Gewalterfahrung von wohnungslosen Menschen. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland am 18. Februar 2026 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.